Meine verehrten Geschwister, sehr liebe Gäste, vielen Dank für die Einladung zum Gottesdienst hierher, für die freundliche Begrüßung. Ich habe auch Grüße mitgebracht, aber diesmal nicht von Mannheim, sondern von Balingen. Am letzten Sonntag waren wir nämlich dort, ich hatte dort einen Dienst. Und da sind mir Grüße aufgetragen worden, und weil ich heute nicht in Mannheim bin, sondern hier, dann kriegt ihr also ganz frische Grüße von der Gemeinde in Balingen auf der Schwäbischen Alb. Und mir wird immer wieder deutlich, auch bei manchen Diensten hier in der Region und anderswo, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander achten und füreinander da sind und einander brauchen. Und das soll auch das Thema meiner Predigt sein. Wir brauchen einander. Und ich füge gleich hinzu, wir brauchen einander, ohne einander zu gebrauchen. Brauchen und gebrauchen, das ist für mich nicht nur so ein kleines Wortspiel, sondern das sind wesentliche Unterschiede. Wenn ich einen Menschen brauche, dann gebe ich zum Ausdruck, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll. Ich brauche dich, damit mein Leben gelingt. Ohne dich erleide ich Verluste, durch dich wird mein Leben wertvoll. Du bist für mich ein ganz großes und wichtiges Geschenk. Aber wenn ich den anderen gebrauche, dann funktionalisiere ich ihn. Dann reduziere ich ihn auf seine Begabung, wie er vielleicht gerade für mich und für eine Gemeinschaft nützlich ist. Wir brauchen einander. Wenn ich in das Neue Testament hineinschaue, vor allen Dingen auch in die Briefe des Apostel Paulus, dann wird mir deutlich, wie sehr er das auserwählte Werkzeug, der Mann mit einer außerordentlichen Begabung, ein außergewöhnlicher Missionar, ein außergewöhnlicher Theologe, ein außergewöhnlicher Charismatiker, wie er immer wieder deutlich macht, ich brauche euch, ich brauche eure Fürbitte. Und immer wieder sagt er, ich danke meinem Gott für euch, ich danke Gott, dass es euch gibt. Ihr seid meine Krone, sagt er. Ihr seid mein Siegeskranz. Ihr seid meine Freude. Wenn es euch gut geht, dann geht es mir gut. Wenn ich merke, dass ihr leidet, dann leide ich mit euch. Wir brauchen einander. Und ich lese dazu nochmal diesen Abschnitt, den wir vorhin schon in einer anderen Übersetzung gehört haben, einfach noch einmal in Erinnerung zu rufen. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14 und 26 und 27. Da heißt es, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, warum bin ich nicht Glied des Leibes? Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Ich möchte noch zu Beginn eine kleine Geschichte vorlesen. Keine wirkliche, aber eine sehr wahre Geschichte. Unter der Überschrift, auf jeden kommt es an. Der kleine Finger und der Daumen einer Hand fingen einen Streit an. Der Daumen sagte, kleine Finger sind nicht wichtig. Das darfst du nicht sagen, sagte der kleine Finger. Ich bin auch etwas wert. Sieh mal, ich bin beweglicher als du und ich kann mich besser krümmen als du. Der Streit ging eine ganze Weile hin und her. Im Grunde waren alle Finger unzufrieden, dass sie nur Finger waren. Und sie blickten neidisch auf die Augen. Wir, sagten die Finger, wir müssen immer hart arbeiten, zupacken und zugreifen und festhalten. Die Augen da oben, denen geht's gut. Die halten immer nur Aussicht. Die drehen sich mal zu der einen Seite und dann wandern die wieder zur anderen Seite, einmal nach rechts und einmal nach links. Und sie haben viel Zeit, die ganze Welt zu besehen. Ja, wir Augen sind eben mehr wert. Wir sind kostbar. Zu dem, was wir machen, seid ihr Finger nicht zu gebrauchen. Wir sind froh, dass wir nicht so kleine, krumme Finger sind wie ihr. Da wurden die Finger zornig. Hütet euch, ihr Augen. Wir können euch wehtun und kratzen. Wartet, wir zeigen es euch. Und der Streit wurde immer heftiger. Die Füße und die Zehen fingen an mitzustreiten und der Mund tönte am lautesten. Ich bin am nützlichsten, nur ich bin etwas wert. Schließlich fing jeder mit jedem zu kämpfen an, sodass es wie ein richtiger Krieg war. gesagt, keine wirkliche, aber eine sehr, sehr wahre Geschichte. Dass einer, der jetzt schon über 50 Jahre im Dienst ist, weiß ich davon etwas zu sagen, meine verehrten Geschwister. Da, wo in einer Gemeinde sich einer wichtiger nimmt als den anderen, ist es wie ein Krieg und Krieg zerstört. Wenn in der Gemeinde einige wenige hofiert werden, weil sie vielleicht etwas darstellen in der Welt, und andere, bescheiden wirkende Leute, übersehen oder gar missachtet werden, ist es wie ein Krieg und Krieg zerstört. Und wenn einer in einer Gemeinde sagt, meine Erkenntnis ist die allein richtige und ihr müsst euch alle nach meiner Erkenntnis richten, ist es wie ein Krieg und Krieg zerstört. Dabei ist doch wichtig zu begreifen, wir alle gehören zusammen, meine Schwestern und Brüder. Nicht wie eine verschworene Schicksalsgemeinschaft, die auf Gedeih und Verderb angewiesen ist und sonst keine Überlebenschance hätte. Nein, wir sind in dankbarer Liebe einander zugeordnet. Wir wissen, wir gehören zueinander und der andere ist wichtig und wertvoll für mich. Ich frage mich mitunter, ist das bei uns so, dass wir einander so wertachten? Dass wir den anderen wertachten als Mensch, der mir als Gabe Gottes an die Seite gegeben ist, sodass wir wirklich, wie das Apostel Paulus tut, sagen können, ich danke meinem Gott, dass es dich gibt. Ohne dich wäre mein Leben wesentlich ärmer. Haben wir einander so wahrgenommen in diesem Gottesdienst? Haben wir das schon mal einander so zum Ausdruck gebracht? Ich denke, das sollten wir noch mal tun. Bei allem, was wir bisher erlebt haben, da waren wir schon ganz dicht in der Nähe Jesu und ganz dicht beieinander. Aber ich denke, es ist auch gut, wenn wir einander noch einmal bewusst wahrnehmen. Deswegen schaut nach rechts, schaut nach links, reicht mal dem anderen die Hand und sagt, schön, dass es dich gibt. Ich danke meinem Gott dafür, dass du da bist. Mach das doch. Ich finde das auch. Ja, ich denke, das ist wichtig, wirklich einander so zu begegnen und einander so wahrzunehmen. Wir haben früher ein Lied gesungen, das singt man heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ist es von Kübner? Ich glaube schon, da heißt es in einer Strophe, welch ein Segen, Glied am Leib des Herrn zu sein. Ich möchte an ein Bild erinnern, das mir bekannt ist von meiner früheren Arbeit her, als ich auch noch mal einen anständigen Beruf hatte. Das ist mir noch gut in Erinnerung. Bei einem Bild, wenn man Eisenstücke auf eine Magnetplatte legte, zur Bearbeitung, dann konnte man sie ohne weiteres auch wieder herunternehmen. Das war gar kein Problem. Aber wenn dann der magnetische Strom oder der Strom hindurch ging, dann entwickelte sich ein solches Kraftfeld, dass man die nicht mehr wegnehmen konnte. Und das Besondere war, dass also der Strom nicht nur die einzelnen Glieder festgehalten oder die einzelnen Stücke festgehalten hat, sondern auch die Stücke untereinander Verbindung hatten. Das heißt, wenn der Strom der Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes in unser Gemeindeleben hineinkommt, dann wissen wir uns fest mit unserem Herrn Jesus Christus und miteinander verbunden. Wir brauchen einander, denn wir sind ein Leib. In dieser Luther-Übersetzung wird das sehr schön deutlich gemacht, dass die Verse, die ich zu Beginn gelesen habe, dreimal mit denn beginnen. Dieses denn am Anfang zeigt, dass Paulus bei all den Darlegungen 1. Korinther 12 immer schon die Gemeinde als Leib Christi im Blickfeld hatte. Ihr wisst ja sicher, dass er gerade in 1. Korinther 12 noch einmal aufgeführt hat, wie reich die Gemeinde in Korinth war. Wie viele Gaben und Begabungen und Charismen. Und er macht deutlich, hier seid reich beschenkt, aber ihr steht in der Gefahr, dass alles auseinanderbricht. Da Menschen in einzelnen Gruppen, die sagten, unser Mann ist Petrus. Und andere sagten, nein, unser Mann ist Apollos. Und noch andere sagten, unser Mann ist Paulus. Und dann gab es noch eine vierte Gruppe, die sagten, unser Mann ist Christus. Als ob Christus einer von vielen wäre. Was denkt ihr denn, sagt der Apostel Paulus gerade zu dieser Gemeinde, die mit ihren Charismen so reich beschenkt ist, ist denn Christus zerrissen? Wisst ihr denn nicht, dass ihr zueinander gehört und dass ihr einander von Gott zu einem Geschenk gemacht seid. Und dann möchte ich noch einmal wörtlich an diesen einen Satz erinnern, den ich gelesen habe, wo es heißt, denn gleich wie der Leib einer ist und Glieder in Vielzahl hat, aber alle Glieder des Leibes, obwohl es viele sind, ein Leib sind, so auch Christus, steht hier. Das ist eine erstaunlich kühne Aussage und Behauptung. Eigentlich müsste man doch erwarten, dass Paulus schreibt, gleich wie der Leib eben viele Glieder hat und alle Glieder doch zueinander gehören und eins sind, also auch die Gemeinde. Und das sagt er aber nicht, das steht nicht hier, sondern also auch Christus. Das heißt aber, die Gemeinde gehört als Leib völlig zu den Christus hinzu. Sie ist ein unauflöslicher Bestandteil von dem Christus. Ich denke, das, also für mich ist das eine unwahrscheinliche Erkenntnis gewesen, als mir das wieder neu deutlich geworden ist. Man kann geradezu von einer neuen Leibwerdung Jesu Christi sprechen. Wie wir zu Weihnachten von der Fleischwerdung des Wortes Gottes sprechen, können wir jetzt nach Pfingsten von der Leibwerdung unseres Herrn Jesus Christus sprechen. Es ist also nicht so, dass hier auf Erden eine Gemeinde lebt, die irgendwelche Glaubensbeziehungen haben zu einem weit entfernten Christus, sondern Christus ist in unserer Mitte. Und nicht nur das, sondern Christus ist der Leib. Und der Apostel Paulus versteigt sich, möchte ich sagen, zu der Aussage, ihr seid der Leib Christi. Er sagt es zu den Korinthern. Und er sagt es zu den Philippern, ihr seid der Leib Christi. Und er sagt es zu den Christen in Galatien, ihr seid der Leib Christi. Und er sagt es zu den Mannheimern, ihr seid der Leib Christi. Und er sagt es zu euch hier in Hensbach, ihr 100 oder 110 Mitglieder, die ihr seid, ihr seid der Leib Christi. Das heißt, nicht nur ihr gehört zum Leib, sondern ihr seid der Leib Christi. Dass der Leib Christi natürlich größer ist als eine Ortsgemeinde, das wissen wir. Das muss nicht immer gesagt werden. Und dass wir in einem Ort auch einander brauchen, nicht nur als einzelne Christen, sondern auch als Gemeinden und Kirche einander brauchen, in der Allianz und in der ACK, das ist ganz klar, das muss nicht immer wieder gesagt werden. Aber ich denke, das ist wichtig, das einmal zu sagen, ihr hier in Hemsbach, ihr Geschwister der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hemsbach, ihr seid der Leib Christi. Denn der Leib ist doch nicht zerrissen. Ihr habt nicht nur einen Teil des Leibes, sondern ihr seid der Leib Christi. Das heißt aber, dass wir mit einer unwahrscheinlichen Würde beschenkt sind, aber auch mit einer unwahrscheinlichen Verantwortung. Wenn das stimmt, dann setzt sich in euch und durch euch das Rettungs- und Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus auf Erden fort. Durch euch. Ich kenne sicher die Legende, dass die Engel im Himmel mal den Herrn Christus gefragt haben, sag mal, auf die Menschen, Petrus und Johannes und wie sie heißen, auf die legst du die Verantwortung für deine Sache, für dein Reich? Petrus, der Versager. Und die Jünger, die in der schweren Stunde von Golgatha auseinander gelaufen sind wie eine Hühnerherde, die sich aus Angst vor dem Habit versteckt hat. Hast du keine anderen, keine besseren? Hast du keinen besseren Plan, als die Verantwortung auf diese Leute zu legen? Und was sagt Jesus? Nein, ich habe keinen anderen Plan. Ihr seid es, ihr seid betraut mit dieser Aufgabe. Aber das heißt doch, dass durch uns, durch euch etwas von der Freude und der Klarheit und der Wahrheit des Evangeliums aufleuchten soll. Wir haben uns in der Gemeinde Mannheim schon seit Jahren dieses Motto gegeben, so ähnlich wie ihr eins habt, ich habe es da unten gelesen, ist das so? Ja, dass das so euer Motto ist für uns. Heißt es, wir möchten einladende Gemeinde sein, in der die Menschen die Liebe Gottes erfahren und empfangen und dann hoffentlich auch ihren Platz in der Gemeinde finden. Einladende Gemeinde. Sind wir das? Einladende Gemeinde, das heißt ja nicht nur, dass wir zu unseren Veranstaltungen einladen, zu Gottesdienst oder Bibelstunden, bei uns heißt das Bibelseminar, oder zu irgendwelchen anderen netten Veranstaltungen. Nein, das heißt doch, wenn wir einladende Gemeinde sein wollen, dass wir sie einladen in unser Leben. Dass sie in unserem Leben erkennen, wer wir sind, dass Christus die Mitte unseres Lebens ist und dass in ihm die Liebe Gottes zu uns gekommen ist. Einladen in unser Leben. Und wenn das so ist, dass wir einladende Gemeinde sind und dass durch die Gemeinde das Heilswerk unseres Herrn fortgesetzt wird, das heißt dann, dass dieser Heilandsruf kommt: Her zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, ich will euch erquicken, dass dieser Ruf Wirklichkeit in unserem Leben wird. Die Mühseligen und Beladenen gibt es hier auch in Hemsbach. Belastete Menschen, die mit dem Leben gar nicht mehr fertig werden, vielleicht sind sie unter uns, hier in unserer Mitte. Eingeladen, heißen wir sie willkommen, dürfen sie wissen, sie sind hier bei uns zu Hause. Oder so wie Jesus das Wort gesprochen hat, dir sind deine Sünden vergeben. Gibt es in der Gemeinde Jesu, und ich möchte sagen, nur in der Gemeinde Jesu dieses Wort, das Kräfte des Heils und der Befreiung in Bewegung setzt, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist ein Satz, den kann man sich nicht selber sagen, sondern den muss man sich sagen lassen. Oder so wie Jesus geheilt hat, wo findet das unter uns statt? Ich sage immer wieder ganz bewusst, wir haben keinen Gesundungsauftrag, aber wir haben einen Heilungsauftrag, dass Menschen heil werden in ihren Beziehungen zueinander und vor allen Dingen auch in ihrer Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Im Laufe meines Dienstes habe ich sehr viele Gemeinden kennengelernt und ich bin in etwa 10 Gemeinden Mitglied gewesen. Ich bin 1943 in Görlitz getauft. Das sind jetzt immerhin schon 63 Jahre her. Und ich habe in vielen Gemeinden Dienst geteilt. Ich habe in der Gemeinde Jesu Jesus kennengelernt. Als den Herrn meines Lebens. Er ist mir da ganz bewusst begegnet, obwohl ich schon als Kind auch in die Sonntagsschule gegangen bin. Und mir ist es oft so gegangen, ich konnte eigentlich nie so angeben mit einer schlechten Vergangenheit. Ich war immer mächtig beeindruckt, wenn ich Zeugnis hörte von Menschen, die im Knast zum Glauben gekommen sind. Ich habe einen Evangelisten, Wolfgang Dück, kennengelernt. Der hat mal gesagt, ich bin durchs Blut gerettet worden. Er war im Knast. Und er wollte sich das Leben nehmen, hat sich eine Pulsader aufgeschnitten. Und dann haben die Gefängniswärter das Blut gesehen. Gell? Und dann ist er im letzten Augenblick noch gerettet worden. Sowas habe ich nie erlebt. Sowas konnte ich nicht so sagen. Ich habe mitunter die Leute beleidigt, die also so eine radikale Wendung ihres Lebens erfahren haben. Bis mir dann später deutlich geworden ist, nirgends, meine verehrten Geschwister, nirgends ist die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit größer, als wenn sie uns so bewahrt. Vor solchen Wegen bewahrt. Und mir dann ganz bewusst geworden ist, auch durch das Geschehen meiner Taufe, ich möchte jetzt dir, meinem Herrn, nachfolgen. Ich habe in der Gemeinde Jesu den Ruf gehört, nun Prediger des Evangeliums zu sein. Ich habe in der Gemeinde Männer und Frauen kennengelernt, die mir geholfen haben, als es mir dreckig ging, die mir die Hände aufgelegt, die mich gesegnet haben und ich dann gespürt habe, unter diesen segnenden Händen meiner Geschwister hat mir der Herr selber seine Hände aufgelegt. Und ich habe mich über die Gemeinde geärgert. Auch das muss gesagt werden. Es gibt ein kleines Büchlein, eine Auslegung des ersten Korintherbriefes mit dem Titel Geliebte ärgerliche Gemeinde. Das sind wir, das ist so. Und diese Gemeinde ist geliebt. Ihr seid der Leib Christi. Er lebt wahrhaftig in unserer Mitte. Denn wir alle sind durch einen Geist zu einem Leib getauft. Von Geistestaufe ist hier die Rede. Aber nicht so in diesem dogmatischen Sinn, sondern hier soll deutlich gemacht werden, ihr vielen Leute, wo immer ihr herkommt, ihr seid durch den Herrn zusammengeführt. Nicht nach dem Motto religiös oder christlich Interessierte aller Länder vereinigt euch, sondern ihr seid durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Ganz egal, ob ihr Griechen wart oder ob ihr Juden wart, ob ihr Freie wart oder ob ihr Gefangene wart oder Männer oder Frauen. Das ist ja das große Wunder bei all diesen Unterschieden. Und wir können sie uns gar nicht größer vorstellen als in der damaligen Zeit. Hier gilt nicht mehr Mann und Frau, hier nicht mehr Sklave und Freier, hier nicht mehr Jude und Grieche. Ihr seid allzumal einer in Christus. Das heißt, der Mann ist Mann geblieben und der Frau ist Frau geblieben und der Jude ist seiner Überzeugung Jude geblieben. Aber allzumal jetzt einer in Christus. Ich erinnere mich noch daran, dass wir vor Jahren im Rahmen einer Allianzmission auch bei uns in Mannheim, ich weiß nicht, ob ihr euch auch noch daran erinnert, so eine Präsentation unserer Gemeinde gegeben haben. Und da wurde deutlich, und das war für mich faszinierend, dass zur damaligen Zeit, und bis heute hat sich nicht allzu viel geändert, Menschen aus 19 unterschiedlichen Nationen zur evangelisch-freiheitlichen Gemeinde in Mannheim gehörten. 19 Nationen aus Russland, aus Amerika, aus Frankreich, aus Polen und Rumänien und ja, ich war also aus vielen, vielen Leuten. Und dann eins, unterschiedliche Leute eins. Heute ist es ja so, dass das, was so an Unterschieden da ist, das macht uns, oder das bewirkt Trennung und Entfremdung. Und dort eine wunderbare geistliche Einheit. Und das ist mir mal bei einem Abendmahl deutlich geworden. Da sitzt eine ältere Schwester da, 80 Jahre oder noch darüber, und daneben ein junger Mann, vielleicht von 17, 18 Jahren. Und wir feiern miteinander Abendmahl. Und da gibt diese Schwester diesem jungen Mann das Brot. Das ist Christi Leib für dich. Und dann umgekehrt dieser junge Mann an die ältere Frau. Ja, es ist noch durch Ökumene, sondern es ist unsere Aufgabe, das, was aktuell als Hindernis da ist, wegzuräumen. Ich hatte gestern auch noch bei einer Feier ein interessantes Gespräch mit einem Bruder. Ich war im Laufe meines Dienstes auch immer gerne in der Evangelischen Allianz und in der ACK. Beides sah ich als meine Aufgabe an. Wobei ich gemerkt habe, Allianz, das ist so, ja, da sind meine Wurzeln in diesem Frömmigkeitsbereich. Und ACK war immer eine Aufgabe für mich. Und in der ACK war ich drin als Pastor der Baptistengemeinde. Und sie haben das auch erwartet, dass ich als Pastor der Baptistengemeinde meine Position vertreten. Das war keine so Einheit-Wischi-Waschi-Gemeinschaft, sondern sie wollten wissen, wer ich bin. Und ich denke, das ist doch wichtig, dass wir merken, auch wir Christen in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden brauchen einander, sind aufeinander angewiesen. Der Reichtum unseres Herrn ist viel zu groß, als dass er allein in seiner Fülle dargereicht werden kann in einer Gemeinde. Aber auch das andere gilt und bleibt: ihr seid der Leib Christi. Wir brauchen einander. Denn wir sind füreinander begabt. Paulus stellt diese wichtige Aussage in diesem Zusammenhang, ja in dem Zusammenhang der Fürsorge, wenn er schreibt: und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Gibt es das noch, die Gemeinschaft des Mitleidens und Mitfreuens? Ich habe ausdrücklich das bewusst so gelesen. Ich denke, wir haben das noch in Erinnerung. Der Apostel schreibt nicht, wenn ein Glied leidet, sollen die anderen mitleiden. Und wenn ein Glied sich freut, sollen die anderen sich mitfreuen. Es besteht dann die Gefahr, dass wir aus dem Evangelium ein Gesetz machen. Nein, sagt er, so ist es. In einer Gemeinde als Leib Jesu Christi ist es diese Gemeinschaft des Mitleidens und des Mitfreuens. Kennen wir das noch, dass wir ja miteinander lachen und miteinander weinen? Ich meine jetzt nicht übereinander weinen, das gibt es hier auch nicht, weil dass man weint über den anderen, weil er mich vielleicht so enttäuscht hat. Nein, dass wir miteinander weinen. Ich kenne Situationen, auch Situationen in der Trauer, wo ich nicht in der Lage war, irgendwie ein tröstendes Wort zu sagen. Ich wollte nicht zu schnell mit einem Bibelvers aus, sondern habe ich mich einfach an die Seite dieses Trauernden gestellt und niedergekniet, und wir haben miteinander geweint und dann miteinander gebetet und wurden miteinander getröstet. Kennen wir das? Das ist, freilich ist Vertrauen erforderlich, dass man auch die Schwachpunkte kennt. Ich erinnere mich doch daran, dass wir theologische Wochen hatten, heute ist es ja der theologische Konvent, wo also die Pastoren und Pastorinnen des Bundes zusammen sind. Und einmal hieß das Thema, darf ein Pastor auch Mensch sein? Natürlich ein blödes Thema, als wäre er nicht, aber ihr wisst, was gemeint ist. Das heißt, darf ein Pastor auch Schwächen haben? Und darf er dazu stehen? Darf er das zum Ausdruck bringen und dann erkennen, dass da, wo ich meine Schwächen habe, mir Gott einen Bruder oder eine Schwester an die Seite stellt, die gerade an dieser Stelle ihre besondere Begabung hat. Ich danke Gott für die Begabung, die er mir gegeben hat. Manchmal habe ich über den Mangel, was mich eben Gott nicht so begabt hat wie den anderen, mehr gelitten als über die Begabung, die er mir gegeben hat. Ich erinnere mich, ich möchte so gerne werden wie der andere. Das war schon ein toller Evangelist und er war zugleich auch noch ein toller Therapeut. Wie mir dann deutlich geworden ist, ja, dass wir diesen einen haben, das ist wirklich genug, das reicht. Und ich soll gar nicht ein Duplikat des anderen werden, sondern ich soll der Heinz Rauer bleiben und erkennen, was Gott mir gegeben hat, um anderen Menschen zu helfen. Wenn wir sagen, wir sind der Leib Jesu Christi, dann heißt das nicht, dass der Einzelne nicht auch vor Gott wert geachtet wäre. Diese geistliche Solidarität und dass Gott nicht daran interessiert ist, so Einzelexemplare zu präsentieren, sondern die Gemeinde zu vollenden, heißt ja nicht, dass es in der Gemeinde so zuginge wie in der Ideologie politischer oder anderer Art, wo es heißt, der Einzelne ist nichts, die Partei ist alles oder der Staat ist alles. Man kann auch nicht sagen, der Einzelne ist nichts und die Gemeinde ist alles, das wäre Ideologie. Nein, für den Einzelnen gilt in der Gemeinde als Leib Christi, gilt, weil du so wert bist, geachtet vor meinen Augen, sollst du auch herrlich sein, denn ich habe dich lieb. Ich werde nie vergessen, im Zusammenhang einer Zeltmission war das in Berlin, wo ich mit dem Missionsansatz unterwegs war, war auch ein Behinderter, der kam dann hinterher im Rollstuhl zu mir und sagte, guck, wer ich bin. Was ist mein Leben noch wert? Wusste auch nicht viel, was ich dazu sagen sollte. Dann habe ich das einfach gesagt, wie immer du bist und wer immer du bist, das sollst du wissen. Gott liebt nicht nur deine Funktion, du sollst nicht nur Funktionsträger sein, sondern so wie du bist, sage ich dir das jetzt einfach, dieses Wort, in der Hoffnung, dass du es mit deinem Herzen fassen kannst, weil du so wert bist vor meinen Augen geachtet, sollst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Und er fragte dann, gilt das mir? Die Tränen kamen ihm dann, jawohl, das gilt dir. Und wisst ihr, ich wurde erinnert an einen Satz von Helmut Thielicke. Das werde ich nie vergessen, der sagte in einer Predigt, die wir gehört haben in Hamburg, Gott liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist, sondern, wisst ihr, wie es richtig heißen sollte, du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt. Und nun, meine Geschwister, ihr seid der Leib Christi. Und nun freut euch darüber. Und dankt unserem Gott dafür. Und ich schließe mit einer weiteren kleinen Geschichte. Einsam oder gemeinsam? Ein Weizenhalm steht einsam auf dem kahlen Feld. Wie schön, denkt er, kein Ärger mit anderen Leuten. Dabei merkt er gar nicht, wie hohl die Ehre bleibt. Der Sturm tobt übers Feld. Der Halb liegt um, liegt tot am Boden. Es gibt kein Brot. Ein Weizenfeld dagegen, die Brüder und Schwestern dicht beieinander, die vielen Halme mit Brot geladenen Ehren. Der Sturm tobt übers Feld. Die Halme stehen und geben sich gegenseitig Halt. Sie bauen einander ein bergendes Haus. Und drinnen wächst das Brot. Meine Geschwister hier in Hemsbach, ich wünsche euch, dass ihr ein solches bergendes Haus werdet und seid und bleibt. Und das Brot wächst. Brot für die vielen, vielen Hungernden in unserer Zeit, die Hunger haben nach dem, was bleibt und was unser Leben wertvoll macht für Zeit und ich sage Ewigkeit. Gott segne euch. Amen.